dass wir wieder hier sein dürfen, um anzubeten, um Gott die Ehre darzubringen für das, was er an uns allen getan hat und bis ans Ende tun wird, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Durch die Gnade Gottes wollen wir ausharren bis ans Ende. Denn wer bis ans Ende ausharrt, der wird gekrönt werden. Und so setzen wir unser Vertrauen ganz auf die Gnade. Möge Gott uns gemeinsam segnen, heute Abend zu uns reden. Wir sind für alle, die kommen, um Gottes Wort zu hören, dankbar. Und wir hoffen, dass Gottes Wort an uns allen schlussendlich das ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. Ich glaube nicht, dass Gottes Wort leer zurückkommen kann. Menschenwort mag sich im Nichts auflösen, aber Gottes Wort ist Substanz in sich selber und wird das hervorbringen, was der Herr verheißen hat. Es sind besondere Gebetsanliegen, die wir haben und die wir dem Herrn heute Abend auch bringen werden. Ganz besonders für Bruder Jackson aus Südafrika, den wir alle kennen. Er ist wohl im Begriff, heimzugehen und ließ mir ausrichten, dass er mich unbedingt vor seinem Heimgang noch sehen möchte. Wir waren seit Anfang an in der Liebe Gottes verbunden, innigst verbunden. Und als manche Stürme tobten und manche Winde wehten, hatte er den Mut und stand vor Hunderten von Menschen auf und hat wörtlich, soweit ich es wiedergeben kann, es ist vielleicht sogar auf einer Kassette drauf, ein Zeugnis abgelegt, das kein anderer bis heute abgelegt hat, in Bezug des Dienstes, den Gott gegeben hat. Und der Herr möge ihn dafür segnen und mit ihm sein in den Stunden der Prüfung. Sollte es plötzlich notwendig werden, ich habe den Kontakt dorthin aufgenommen, sollte es plötzlich notwendig werden, dass ich dorthin fliege, dann würde ich selbstverständlich Kenia und Sambia, Malawi, Simbabwe und Südafrika mit einschließen, um die Reise zu rechtfertigen. Ich habe es bis heute immer so getan, dass ich jede Reise, die ich plante, so geordnet habe, dass ich möglichst viele Orte und Städte besuchen konnte, um den Preis der Reise in jedem Fall zu rechtfertigen. Dann haben wir andere Gebetsanliegen, die ich hier heute Abend nicht sagen möchte. Ein Anruf von Bruder Kupfer, der alle besonders grüßen lässt und uns Gottes Segen wünscht und mancherlei Nöte hier und da, die wir vor Gott bringen. Und ich möchte fast fragen, wer hat wohl kein Anliegen, das er Gott zu bringen hätte? Sei es für sich selber, für seine Angehörigen oder für Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir wissen, dass wir zu einem lebendigen Gott beten, der Gebete erhört. Auch das darf ich nicht vergessen zu sagen, dass wir gestern eine besonders gesegnete Beerdigung hatten, Das können alle bezeugen, die dabei waren. Unsere hochbetagte Schwester Alma Schmidt war ja heimgegangen und die Verwandten sind alle ungläubig. Aber das Wort des Herrn hat einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen. Die Tochter kam mit ihrem Verlobten noch am Abend und reichte mir noch einmal die Hand und sagte, Gott möge sie segnen. Wir sind alle gesegnet worden. Und so glauben wir, dass der Herr durch sein Wort zu den Menschen redet, was immer sein mag, irgendwie wird Gott die Seinen finden und sie herausrufen. Lasst mich's noch einmal sagen, wir sind dankbar für alle, die unter den Schall des Wortes Gottes kommen. Und ich habe, wenn ich die Predigten Bruder Brenhams jetzt lese und betrachte, den Eindruck, dass es gerade jetzt darauf ankommt, einzusteigen, den Anschluss zu finden und dabei zu sein, wenn der Herr mit seiner Gemeinde zur Vollendung vorwärts schreitet. Wir haben auch schon, obwohl der Versand erst am Mittwoch stattfand, die ersten Bemerkungen über Predigt und neuen Rundbrief gehört. Und wenn alle Äußerungen so ausfallen, wie die bis jetzt abgegeben wurden, dann können wir mit einem durchgreifenden Segen und Sieg Gottes rechnen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gottes Wort am Ende siegen wird. Und dass es das letzte Wort sein wird, das gesprochen werden wird. Als im Einleitungswort dieses alttestamentliche hervorkam, mit dem Begriff in Vers 22, ja, ich hasse sie mit tödlichem Hass, als Feinde gelten sie mir. Da musste ich bei mir selber denken, wie ganz anders ist es doch heute. Nachdem die Gnade Gottes unsere Herzen erneuert und umgestaltet hat. Es gibt keinen tödlichen Hass in einem lebendig gemachten Gotteskind. Nur wer tot ist in Sünden und Übertretungen. Die Feindschaft ist gesetzt zwischen den beiden Samen, und zwar gemäß 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, hat der Herr gesagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also, die Feindschaft ist in dem Samen des Feindes, und die Versöhnung und die Gnade ist in denen, die versöhnt und begnadigt worden sind. Und wenn aller Hass zu Ende sein wird und alles andere, was vom Teufel herrührt, wird die Liebe Gottes und die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit Gottes und alles, was aus Gott ist, in Ewigkeit bestehen bleiben. Und so können wir dem Herrn nur von Herzen danken, dass er uns innerlich erfasst und unser Leben durch seine Gnade verändert hat. Ich habe auch gleich das Wort unseres Herrn aus Matthäus 5 aufgeschlagen. Hier heißt es von Vers 43, ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich dagegen sage euch, liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, damit ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters erweist. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Damit ihr euch als Kinder oder als Söhne eures himmlischen Vaters erweist. Hierin liegt das ganze Geheimnis. Wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist, dann können wir nicht anders als lieben. Dann nicht mehr Zahn um Zahn und Auge um Auge, dann überlassen wir die Zähne dem Zahnarzt und die Augen dem Augenarzt und dann begnügen wir uns mit der Gnade unseres Gottes, die uns zuteil geworden ist. Und das Herz überlassen wir unserem Gott, der es erkauft und der Wohnung darin genommen hat. In Kapitel 6 von Vers 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater sie auch euch vergeben. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergibt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Die Vergebung Gottes ist auf der ganzen Linie dir und mir zuteil geworden und einer dem anderen ebenfalls Vergebung entgegenbringen, denn im Grunde genommen ist es alles eine Vergebung, um die es geht, das ist die Vergebung Gottes. Ein Mensch kann von selber aus nicht vergeben. Und dann kann er sogar sagen, vergeben ja, aber vergessen nicht. Bei Gott ist das ganz anders. Obwohl er doch ein phänomenales Gedächtnis hat von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir manches vergessen. Aber Gott spricht, dass er unsere Sünde in das Meer der Vergessenheit hineingeworfen hat und dass wir vor sein Angesicht kommen dürfen. Nun, wir haben in den letzten Versammlungen die Predigten Bruder Brennhams behandelt und wir werden hier kaum noch einen Gottesdienst haben, ohne uns in diese Predigten zu vertiefen, weil wir glauben, dass Gott dadurch zu uns in dieser Zeit geredet hat. Wir glauben, dass diese Bibel Gottes Wort ist. Und genauso wissen wir, dass ein jeder diese Bibel so versteht, wie er sie versteht und deutet, wie er sie deutet und glaubt, wie er sie glaubt. Und genauso wissen wir, dass Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hat. Nicht um seine Meinung zu äußern, nicht um zu deuten, sondern aufgrund göttlicher Offenbarung das zu sagen, was gesagt werden sollte und das zu offenbaren, was geoffenbart werden sollte. Und deshalb vertiefen wir uns in beides, in das Wort und in die Predigten. Und ich muss es ab und zu sagen, denn gerade vorhin habe ich ja Kenia erwähnt und es wird in dieser Predigt das zukünftige Heim manches so kräftig sein, dass wir zunächst wirklich sitzen bleiben. Und dass wir uns fragen, Herr, wie soll es weitergehen? Und ich kann mich an den Fehler erinnern, den ich in Kenia gemacht habe. Da wurde mir die Frage gestellt, es war in Machakos, da wurde mir die Frage gestellt, Bruder Frank, wer darf am Abendmahl teilnehmen? Und so spontan, wie ich ja von Natur aus bin, hab gesagt, jeder, der an Jesus Christus von Herzen glaubt, dass er für ihn am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen hat, der darf daran teilnehmen. Und ich war sogar der Meinung, dass ich mit voller Übereinstimmung des Wortes Gottes geredet habe. Und dann stellt ein Bruder die Frage, schlägt eine Predigt Bruder Brennims auf und sagt, aber Bruder Brennim sagt hier, dass nur wer mit dem Heiligen Geist versiegelt oder getauft ist, der darf daran teilnehmen. Und dann habe ich die Frage wieder auf meine Art beantwortet. Und jetzt gerade, ich meine, es war vielleicht am Dienstag oder Mittwoch, stellt ein Bruder mir die Frage. Und plötzlich durchfuhr es mich wie aus heiterem Himmel. Und ich musste doch sagen, geliebter Bruder, verstehe, Paulus hat doch nur an gläubig gewordene Menschen geschrieben, die das Heil Gottes in vollem Maß empfangen hatten. Und wenn Bruder Brennim sagt, dass die Bekehrung oder Wiedergeburt ohne die Geistestaufe noch gar nicht abgeschlossen ist, dann ist das auch eine harte Rede, aber eine wahre Rede. Wir müssen also jetzt auf die Knie gehen. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Weder du noch ich kommen daran vorbei. Und ich wage zu sagen, dass Gott es unbeschreiblich gut mit uns meint. Und dass er uns die Dinge so klar sagt, dass niemand mehr daran vorbeigehen kann. Und wir werden, ich meine, und durch deine Ansichten alle vergessen müssen und das für immer und werden uns ganz einfach auf das Wort ausrichten lassen müssen oder entsprechend dem Worte ausrichten lassen, um nicht auf eigene Gedanken zu verfallen. Ich war damals meiner Sache 100%ig sicher, dass ich im Willen Gottes voll und ganz geantwortet habe, ohne zu begreifen, dass im Urchristentum, wenn Paulus in eine Stadt kam, seine erste Frage war doch, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden wart? Anders fing er doch gar nicht an. Und so sind doch all die Briefe geschrieben. Und so müssen wir sie sehen. Und so müssen wir auf die Knie gehen. Und so müssen wir beten, bis Gott uns nach apostolischem Muster antwortet. Einen anderen Weg als den, der uns im Worte Gottes aufgezeichnet wird, gibt es nicht. Nun, mag jemand sagen, wie war's in den Zeiten Luthers, in den Zeiten Wesleys, in den Zeiten Finneys und Moody's und wer sie alle waren. Wir leben nicht in den Tagen Luthers. Wir leben nicht in den Tagen Wesleys. Wir leben in den Tagen der Vollendung der neutestamentlichen Gemeinde, wo das Ende dem Anfang 100%ig gleich werden muss. Und das ist die Sache, die wir erkennen müssen. Wir dürfen uns keineswegs irgendwelche vergangenen Jahrhunderte oder ihre Belehrung und ihr Verständnis der Schrift zu eigen machen, sondern müssen begreifen, was mit der Wiedererstattung und Zurechtbringung gemeint war und auch erkennen, dass wir damit gemeint wurden, die wir Gottes Wort hören und müssen uns voll einbezogen wissen in das alles, was Gott sich vorgenommen hat. Deshalb meine ich, dass es wichtig ist, jetzt den Anschluss an das Wirken Gottes zu finden. Und glaubt mir, da wo noch eigene Meinungen und Ansichten und alles hin und her geht, wird Gott nicht antworten können. Da werden Menschen antworten, aber das wird keinem genügen oder helfen. Wir wollen, soweit uns Gott hilft und Aufrichtigkeit in unsere Herzen schenkt, allem, was er von uns fordert, nachkommen und alles, was er verheißen hat, von Herzen glauben. In dem Moment werden wir gar nicht mehr viel ringen und flehen müssen. Dann wird Gottes Kraft offenbar werden in den Versammlungen der Heiligen. Dann wird Gottes Gegenwart da sein und die Bestätigung seines Wortes stattfinden. In der Predigt, die ich am letzten Wochenende ja schon behandelt habe, mit dem Titel Das Zeichen, stehen einige wunderbare Dinge drin. Ich möchte aber hier fast am Ende lesen, was Bruder Brenim sagte, und werde dann ungefähr zur Mitte zurückkommen. Hier sagt er, nun, während wir unsere Häupter beugen, habe ich voller Glauben und Vertrauen für euch gebetet, wie ich es nur wusste. Ich betete ernsthaft für euch mit allem, was in mir ist. Seht, ich schätze es, denn durch eure Zehnten und eure Opfer bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Durch eure Unterstützung hier in der Gemeinde kann ich zu all den Menschen predigen. Es ist eure Liebe. Und dann dieses Wort. Herr, durch deine Gnade, mit deiner Hilfe, stelle ich den Anspruch auf jeden, der diese Botschaft hört. Ich fordere sie für Gott. Ich bitte dich, Herr, für alle, die hier sind und für diejenigen, welche das Tonband hören werden. Und wenn der vorherbestimmte Same irgendwo liegt, Herr, so lass ihn das für diese letzte Zeit bestimmte Wort hören. Mögen sie jetzt kommen, voller Demut, um das, was ihnen wertvoll ist, und sich selbst vor deinem Kreuze beugen, als ein Siegeszeichen der Gnade Gottes, in der sie gerufen wurden. Das war eigentlich der Abschnitt, den ich lesen wollte. Hier bittet Bruder Brenhim für alle diejenigen, die die Botschaft hören, die herausgerufen, die zum Glauben kommen, nicht nur die dort in dem Moment gehört haben, sondern die hören werden. Und dann sind noch einige Stellen, die ich doch vorlesen möchte. Ihr seid mir deswegen bitte nicht böse. Wir meinen es gut mit uns selber, mit euch, mit unserer Seligkeit und wollen gemeinsam vor Gott bestehen. Hier ist ja die Rede von dem Blut, das das Volk Israel an die Türpfosten strich, als sie aus Ägypten herausgeführt wurden und der Herr das Meer teilte und sein Volk als sein Eigentum nahm und den Bund mit ihnen schloss. Hier steht, es geht um das Zeichen, ganz gleich, wie viel ihr getan haben mögt, wie gut ihr seid, wenn der Zorn Gottes hereinbricht, wird nur sein Zeichen Anerkennung finden. Es ist das Zeichen, dass der Preis gezahlt ist, der erforderlich war. Der Preis, der gezahlt wurde, war das Leben Jesu Christi. Er gab sein Leben und sein Geist kommt auf euch als Zeichen zurück, dass ihr angenommen seid. Das ist etwas ganz Gewaltiges und auch recht klar in sich selbst. Das Lamm Gottes hat das Blut zur Erlösung vergossen. Und auf alle Erlösten kommt sein Geist, sein Leben kommt in sie hinein. Das ist die göttliche Bestätigung für dich und für mich. Und wie es hier ausgedrückt wird, das ist das Zeichen. Weiter. Sie sahen es zur Abendzeit. Er zeigte ihnen seine Güte. Er zeigte ihnen den Weg und machte ihnen den Weg und heilte sie. Die Zauberer versuchten das Gleiche zu tun. Sie waren Nachahmer. Immer werdet ihr sie finden. Dort standen Jannes und Jambres. Doch als es um die echte Sache ging, hatten sie sie nicht. Für eine kurze Zeit hielten sie stand. Doch nach einiger Zeit wurde ihre Torheit offenbar. Sagt die Bibel nicht, dass das Gleiche in der letzten Zeit geschehen wird, dass Männer wie Jannes und Jambres, die Mose widerstanden, auftreten werden? 2. Timotheus 3, Vers 8. Gott hat seinem Volke die Gnade erwiesen. Und wir könnten, wenn wir das Heilsgeschehen mit irdischen Augen betrachten, dann könnten wir sagen, oh Gott, warum mussten all diese israelischen Kinder sterben zur Zeit der Geburt Moses? Warum mussten so viele Kinder ihr Leben lassen, als der Befreier für Israel in diese Welt hineingeboren wurde, der ja selber in dem Korb ausgesetzt und sozusagen dem Tode ausgeliefert wurde? Man könnte fragen, Herr, warum mussten all die Kinder ihr Leben lassen, als du geboren wurdest und in diese Welt hineinkamst? Und der Prophet Jeremia hatte schon gesagt, Rahel weint um ihre Kinder und Wehgeschrei ist in den Zelten Israels. Wäre es nicht Gott gebührend gewesen, dass zu der Zeit reicher Segen fließt und alle von diesem Segen mitgenießen? Wir denken menschlich. Gottes Wege sind ganz anders wie unsere Wege und seine Gedanken wie unsere Gedanken. Wir können vieles nicht zusammenreimen und dafür brauchen wir die Zeit auch nicht verwenden. Eins wollen wir tun, Gott von Herzen zu glauben und ihm alles andere zu überlassen und von Herzen folgen und sagen, Herr, wir danken dir, dass du mit uns geredet hast. Alles andere werden wir noch rechtzeitig zu hören und zu wissen bekommen. Ich lese, lasst uns für einen Augenblick stille werden und uns all dieses ins Gedächtnis rufen, was er für diese letzten Tage verheißen hat, was noch geschehen muss. Ich frage mich, ob wir uns nicht einer Selbstprüfung unterziehen müssen. Er schließt sich mit ein. Ich und du, wir wollen uns mit einschließen. Weiter. Das Gericht folgt der Gnade. Wenn die Barmherzigkeit abgelehnt wird, bleibt nur das Gericht übrig. So war die Reihenfolge immer. Nun begreift das Bild, jedes geistliche Ereignis ist ein Zeichen von Gott. Gebt sorgfältig Acht auf jedes geistliche Geschehen. Alles, was geschieht, ist ein Zeichen. Auch wir sind nicht durch Zufall hier. Diese Dinge geschehen nicht zufällig. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, damit wir schnellstens in Sicherheit kommen. Damit sprach er die Anwesenden an, die seiner Predigt zuhörten. Heute werden wir dadurch angesprochen. Und wie das Wort, das durch Mose oder Elia, durch alle Propheten im ganzen Alten und Neuen Testament erging, ob wir heute einen Brief des Paulus an Timotheus, an Titus, an die Epheser, an die Philipper, an die Kolosse, an die Galater, an wen wir diese Briefe auch adressiert finden. Seid doch ganz ehrlich. Das gesamte Wort Gottes ist an das gesamte Volk Gottes gerichtet, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und das Wort, das wir gehört haben, ist an uns gerichtet. Und so wollen wir es im Glauben aufnehmen. Weiter heißt es, Noah war seiner Generation ein Zeichen. Elia war ein Zeichen in seiner Zeit, ebenso Johannes. So ist auch die Botschaft der Stunde ein Zeichen. Alles hat seine Bedeutung. Zu keiner anderen Zeit hätte diese Art von Botschaft ergehen können. Sie hätte nicht in den Tagen Luthers kommen können, noch in den Tagen Wesleys. Auch zur Zeit der Pfingsterweckung wäre sie nicht angebracht gewesen. Hier geht Bruder Branham durch all die Stadien hindurch. Er hat diese geistliche Entwicklung nicht ignoriert. Er hat sie als notwendig gesehen und auch behandelt, um das Endstadium erreichen zu können. Und dann heißt es weiter, O wertes Volk, liebe Brüder und Schwestern, kommt schnellstens unter das Zeichen. Nehmt keinen Ersatz. Tut es nicht. Nehmt nicht nur irgendetwas an. Bleibt so lange stehen, bis ihr das Zeichen empfangen habt, bis die Gesinnung Jesu Christi in euch ist, bis alles Unsinnige dieser Welt hinausgetan ist, bis er allein das ganze Verlangen eures Herzens ist. Dann wisst ihr, dass etwas geschehen ist. Das sind natürlich an mich und an dich sehr ernst gerichtete Worte. Und wir sehen, dass Gottes Volk ihm auf dem Herzen lag. Er hat nicht nur gepredigt, er wollte die Frucht aus dieser Predigt vor dem Angesicht Gottes sehen. Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, ich muss euch abermals unter Schmerzen gebären, dann war das keine einfache Sache. Männer Gottes, die eine tatsächliche Berufung empfangen haben, tragen eine so unendlich schwere Verantwortung, die kein anderer auf Erden ermessen kann. Aber wir sehen es an all denen, die Gott gesandt hat. Weiter heißt es, O, welch eine vollkommene Sache! Ihr seid unter dem Blut. Jetzt seid ihr unter dem Geist, unter dem Heiligen Geist. Ihr glaubt der Botschaft dieser Stunde. Ihr glaubt der Kraft in der Feuersäule. Ihr glaubt und wisst, dass es so ist. Kann das von uns gesagt werden? Ihr seid unter dem Blut. Das glauben wir. Aber drei sind's, die das Zeugnis ablegen. Das Wort, das Wasser und das Blut oder der Geist und das Blut und so weiter. Ihr kennt das Wort aus 1. Johannes 5, Vers 7. Nicht nur Blut, sondern auch Geist. ihr seid unter dem Blut und jetzt seid ihr unter dem Geist, unter dem Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Wunderbares und kostbar. Das möchten wir im wahrsten Sinne des Wortes miterleben. Dass wir uns alle so voll und ganz bewusst unter das erlösende Blut des Lammes Gottes stellen und in der Gegenwart Gottes verharren, bis der Heilige Geist auf diese bluterkaufte Schar jetzt am Ende wie damals am Anfang herabkommen kann. Denn vorher können die gleichen Dinge nicht geschehen. Nur durch die gleichen Auswirkungen und Erlebnisse können die gleichen Resultate folgen. Dann heißt es weiter, geheiligt sein ist noch nicht das Zeichen. Das Blut allein ist nicht das Zeichen. Das Leben ist das Zeichen. Damals konnte das Leben nicht zurückkommen, denn es war ein Tier, das geopfert wurde. Das angestrichene Blut war der Beweis. Damals musste das Blut buchstäblich an die Türpfosten angestrichen werden. Doch jetzt ist es der Heilige Geist. Wir kommen noch darauf, das zu beweisen. Das Leben ist der Beweis. Euer Leben ist dahin. Ihr seid tot. Euer Leben ist gestorben. Ihr seid jetzt mit Christus in Gott verborgen, hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, ist jetzt in euch. Christus ist die Bibel, oder in Christus. Die Bibel ist Gottes Wort und ist ein und dasselbe. Bruder Brenim hat, wie Paulus, den Gläubigen die Dinge als göttliche Tatsache hingestellt. Und anders können wir das Evangelium im Glauben nicht predigen. Wer es im Glauben predigt, muss es schon als eine göttliche Tatsache hinstellen, nach dem Wort der Schrift, das wir im Glauben aussprechen sollen, und es wird uns zuteil werden. Aber ich meine, wir dürfen uns nicht länger vertrösten, sondern darum bitten, dass der Tröster auf uns herabkommt. Es ist ein großer Unterschied, ob wir uns selber vertrösten und vertrösten, oder ob der Heilige Geist als Tröster herabkommt und das Wort Gottes in uns lebendig macht und so das Leben Jesu Christi in uns wird. Wir merken also, dass es nicht nur eine Botschaft ist, die uns mit Wissen bereichert, sondern eine Botschaft an uns persönlich gerichtet, die wir an der Entrückung, an der ersten Auferstehung Anteil haben wollen. Wir müssen die Versiegelung des Heiligen Geistes haben. Weiter steht, Israels Auszug aus Ägypten ist ein Symbol für die heutige Zeit. Ägypten stellt die zurückbleibende Gemeinde dar. Israel repräsentiert die Braut. Gebt jetzt Acht. Als ich diese Passage las, habe ich in mir gedacht, ein Moment bitte, Ägypten soll die zurückbleibende Gemeinde darstellen? Was hat Ägypten mit der Gemeinde zu tun? Und was soll ich euch sagen? Ich habe direkt aufgeschlagen oder nur eben umgeblättert. Und hier steht dann Folgendes. Das Herauskommen Israels aus Ägypten war ein Vergleich auf die Gemeinde, die jetzt aus den Denominationen herauskommt. Seht ihr, wie ein Wort das andere beleuchtet und erklärt, so dass gar keine Frage übrig bleiben kann? Weiter heißt es hier, oh, es sollte unsere Herzen erfreuen. Wir als Brautgemeinde sollten es anbinden. Versagt um keinen Preis. Versäumt es nicht. Denn die Sonne ist im Begriff unterzugehen. Ruhet weder Tag noch Nacht. Geht kein Risiko ein. Es wird euch mangeln, Kinder. Hier spricht doch ein Mann Gottes mit einem väterlichen Herzen. Wie es Paulus gesagt hat, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter in Christo. Hier sagt Bruder Brenim, Kinder, geht kein Risiko ein, es wird euch mangeln. Was schreibt Johannes? Kindlein, ich schreibe euch. Was war es? Es waren Väter in Christo, die Anteil hatten an der Wiedergeburt all dieser Kinder Gottes. Und es war ihnen nicht einerlei, was mit ihnen geschieht. Sie wollten sie vollendet sehen. Und anders ist es nie gewesen und wird es auch nicht sein. Hier heißt es, oh, es sollte unsere Herzen erfreuen. Ja, es ist eine tiefe Freude in unserem Herzen. Und dennoch ist diese Freude getrübt durch den Umstand, dass wir diese Dinge noch nicht so erlebt und empfangen haben. Und dennoch wagen wir es im Glauben auszusprechen und Gott schon dafür zu danken. Wann aber wird Gott sich uns in den Weg stellen, dass wir nicht mehr links und rechts vorbeikommen und nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts können und einfach hier vor dem Angesicht Gottes verharren, bis er antworten kann. Und es wird so sein und wirklich erst dann sein, wenn wir es erreicht haben und sagen können, Herr, ich kann nicht mehr, weder nach rechts noch nach links, weder vorwärts noch rückwärts. Ich muss dich jetzt erleben. Ruhet weder Tag noch Nacht. Geht kein Risiko ein. Wie oft haben wir das alles gehört von den Jungfrauen, die dem Herrn entgegengehen. Und eines Tages wird Matthäus 25 der Geschichte angehören. Und was dann? Dann wird doch die Frage sein, auf welcher Seite wir gestanden haben. Ruhet weder Tag noch Nacht. Geht kein Risiko ein. Es wird euch mangeln, Kinder. Es wird nicht ausreichen. Ihr müsst das Zeichen haben. Ihr sagt, ich glaube ja. Ich glaube die Botschaft. Das ist in Ordnung, das ist gut, doch ihr müsst das Zeichen haben. Hört alle, die ihr hier versammelt seid. Das Zeichen muss sichtbar werden, sonst ist all euer Glaube vergeblich. Natürlich hat Bruder Brenim an einer Stelle oder vielleicht an zweien gesagt, das Zeichen besteht darin, dass man die Botschaft für diese Zeit glaubt. Aber er hat noch mehr gesagt als das. Er sagt hier, ihr sagt, ich glaube die Botschaft, Das ist in Ordnung, das ist gut, doch ihr müsst das Zeichen haben. Hört alle, die ihr hier versammelt seid, das Zeichen muss sichtbar werden, sonst ist all euer Glaube vergeblich. Und das möge Gott verhüten bei dir und bei mir und bei uns allen. Dass wir vergeblich geglaubt hätten. Der biblische Glaube muss die biblische Verheißung nach sich ziehen, damit sie Realität in unserem Glaubensleben werden kann. Und beschämt muss ich und wir alle unser Angesicht zu dem Staube, von dem wir genommen wurden, neigen und beugen und sagen, Herr, solange haben wir gesagt, dass wir gläubig sind, wo sind all diese Dinge, die du verheißen hast? Nachdem wir das tun, dürfen wir im Glauben unsere Häupter nach oben erheben und wissen, dass unser Herr hoher Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks und dass er unseren Schwachheiten zur Hilfe kommt und dass er für uns eintritt und die Verheißungen in uns zur Erfüllung bringen wird. Weiter sagt es hier, oder er, das Ganze gehört zusammen. Wenn ihr sagt, ihr seid beschnitten durch das Wort, dann werdet ihr das Wort glauben. Wenn ihr das Wort glaubt, dann muss der Beweis kommen, denn so steht es geschrieben, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So ist es. Kann es noch deutlicher gesagt werden? Kann Gott uns noch ein größeres Angebot machen, als seinen gesamten Ratschluss vor Augen zu führen, sein ganzes Wort zu offenbaren und seine Geheimnisse kundtun und uns dann mit seiner ganzen Kraft erfüllen, damit sein ganzes Wort durch die Brautgemeinde am Ende wie am Anfang die Bestätigung findet. Ihr wisst ja genau, dass ich in vielen Ländern war und viele Religionen und ihre Vertreter sind unterwegs. Und jeder präsentiert seine Meinung, nicht nur unter den christlichen Denominationen, sondern auch andere. Glaubt es mir, dass oft genug in meinem Herzen der Seufzer und die Sehnsucht aufgestiegen ist. O Gott, offenbare dich wie in den Tagen des Elia. Und seitdem ich dort auf dem Berge Karmel war und dieses große Denkmal mit dem Elia obendrauf und mit dem Schwert in seiner Hand gesehen habe, muss ich manchmal daran denken. Und wir alle müssen uns darauf gefasst machen, dass Gott immer Menschen gebraucht hat, zu denen er reden konnte, durch die er reden konnte, in denen er wirkte, durch die er wirkte, um sein Programm auf dieser Erde zu offenbaren, es fortzusetzen und in dieser Zeit zur Vollendung zu bringen. Wenn Gott uns diese Gnade erwiesen hat und uns bis hierher gebracht, soll er uns hier stehen lassen? Soll er sein Werk vollenden? Das glauben wir ganz gewiss. Er wird es tun. So steht's geschrieben. Gott vollendete sein Werk am siebenten Tage und also ruhte er von all seiner Arbeit. Gott vollendet im siebenten Gemeindezeitalter das Erlösungswerk mit seiner Gemeinde. Und erst dann kommt die Ruhe in dem tausendjährigen Reich nach dem Hochzeitsmahl des Lammes. Alle Dinge in der Heiligen Schrift stimmen ja überein. Möge Gott durch dieses Wort uns alle wirklich angesprochen haben. Und es wird nicht eher die Antwort kommen, bis wir innerlich zu Gott aufschreien. Ich meine jetzt nicht aus Gewohnheit, sondern aus dem tiefsten Drang unserer Seele. Aber eins ist gewiss, es steht im Worte Gottes, tue deinen Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Es gibt keine Möglichkeit der Füllung unseres Herzens mit dem Geiste Gottes, wenn der Mund nicht aufgetan wird, um Gott zu preisen für die Erlösung, für das Blut, für alles das, was er an uns getan hat. Manchmal gleichen wir zugemachten Gefäßen. Mögen wir vor Gott geöffnet sein und in seine Gegenwart kommen und sagen, Herr, diese Predigten sind nach Öffnung der sieben Siegel gehalten worden. Und wir wissen ganz genau, dass durch die Öffnung der sieben Siegel ein Merkmal, ein Meilenstein gesetzt wurde. Und dass alle Predigten, die danach gehalten wurden, doch mehr und mehr und tiefer in die geheimen Offenbarungen Gottes hineingehen. Und es wird uns auch mehr als vorher und eindringlicher das gesagt, worauf es tatsächlich ankommt. Wir, die wir gewürdigt wurden, das alles zu hören, sollen durch die Gnade Gottes nicht um unserer Würdigkeit, aber wir sollen das alles, was er verheißen hat, empfangen und erben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Dazu ist die Predigt gehalten worden, nicht um uns niederzuschlagen und liegen zu lassen, sondern uns vor Augen zu führen, was Gott fordert, und hier ist doch die herrliche Botschaft, was Gott fordert, das muss er selber geben. Wir können es uns nicht nehmen, er muss es selber geben. Und da kommt uns das Wort des Apostels zu Hilfe. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Und dann das Wort des Petrus. Ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus, der in der Himmelswelt ist. Haben wir das bis jetzt schon so erlebt? Petrus hat es als eine göttliche Tatsache hingestellt. Und da, wo geglaubt wird, da kann Gott diese Dinge zu einer Tatsache werden lassen. Und wir können alle nicht anders, nicht mehr, als zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und dann wird Gott zu seinem Worte stehen und wird uns die Antwort geben. Nur noch eine Passage und damit schließe ich. Das Herauskommen Israels aus Ägypten war ein Vergleich auf die Gemeinde, die jetzt aus allen Denominationen herauskommt. Jetzt kommt der kleine Satz. Ich spreche von der Braut. Merkt ihr, er macht hier den Unterschied. Ich spreche von der Braut. Die Braut kommt heraus. Und dazu möchten wir gehören. Und es ist unser aufrichtiges Gebet, dass noch viele, das heißt, wenn wir das Wort viele sagen, dass alle, die vor Grundlegung der Welt dazu erwählt wurden, doch den Ruf vernehmen, um dass sie kommen und von Gott mitgesegnet und aus Gnaden vollendet werden. Möge Gott uns heute Abend gemeinsam segnen. Mögen wir erkennen, wenn schon das Blut des Lammes damals in Ägypten ausreichte, um die Erstgeburt Israels zu bewahren und der Würgeengel nicht in die Häuser dringen konnte. Lasst uns doch glauben, dass das Blut des Lammes Gottes zu einem Zeichen der Erlösung und Vergebung und zur Versöhnung vergossen wurde. Und möge der Heilige Geist herabkommen und uns, die wir von Herzen glauben, erfüllen und versiegeln und das Leben Christi in uns allen aus Gnaden bewirken. Habt ihr nicht auch diese Sehnsucht in eurem Herzen? Oh, wenn diese Sehnsucht so groß wird, dass wir nicht mehr anders können. Und ich sage euch, diese Predigten Bruder Brennhams werden mich und dich auf die Knie zwingen und werden uns dahin bringen, bis Gott alles erfüllen kann, was notwendig ist für die Entrückung. Wir kommen von jetzt an nicht mehr daran vorbei. Das können wir uns alle aus dem Kopf schlagen und das können wir vergessen. Wir müssen uns Gott mit allem, was wir sind und haben, stellen. Denn die Stunde ist gekommen, in der Gott, ehe er alles schenken wird, unser alles fordert. Und ihr wisst ganz genau, das Feuer fiel nicht auf den Boden, es fiel immer auf den Altar. Und ehe es auf den Altar fallen konnte, musste das Opfer darauf gelegt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Such ihn gar nicht mehr, sondern sage einfach, Herr, hier bin ich, nimm mich hin und segne mich. Möge der allmächtige Gott es aus Gnaden in dir und in mir an uns allen schon heute Abend beginnen. Amen. Gemeinsam danken wir dir für den Glauben, den du den Heiligen ein für alle Mal gegeben hast. Den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha starb. Den Glauben an die völlige Versöhnung, Erlösung und Vergebung, an das volle Heil. Wir danken dir, dass du mit uns geredet hast. Halleluja! Dank sei dir, die Herausgerufenen willst du zubereiten und hineinführen. O Gott, du sendest dein Wort und machst uns gesund. Halleluja! Geliebter Herr, im Glauben kommen wir zu dir. Herr, nicht nur im allgemeinen Glauben, um irgendetwas zu bitten, sondern in dem vollkommenen Glauben deines vollkommen geoffenbarten Wortes, das uns deinen vollkommenen Willen in dieser Zeit offenbart. O Gott, antworte du selbst vom Himmel her deinen Volke auf dieser Erde, denn du wohnst im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Menschen sind. Und ich danke dir, dass du heute gegenwärtig bist. Ich danke dir und preise deinen wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja. Halleluja.
Oh, die Hoffnung.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
durch das Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist, gerettet zu sein. Halleluja, Halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich.